jetzt im Studio sind bei mir zu Gast Bent und Julia von der Menschenrechtswoche. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke, dass wir kommen durften.
Ja, sehr gerne. Ja, die Menschenrechtswoche fängt nächsten Montag an. Seid ihr schon aufgeregt?
Ja, also aufgeregt. Ich würde eher sagen, ich freue mich und bin gespannt.
Aufgeregt und voller Vorfreude, ja.
Seid ihr das erste Mal mit dabei?
Ich bin das erste Mal dabei, aber auch sehr intensiv. Also ich habe von den vergangenen Menschenrechtswochen gehört und freue mich jetzt, die erste zu erleben und auch mitorganisiert zu haben.
Und ich bin auch ganz neu dabei. Ja, also es ist echt ganz cool, dass dieses Jahr so viele neue Leute dazugekommen sind, wie wir beide ja auch und genau.
Ja, dann wie seid ihr denn überhaupt dahin gekommen, euch mit Menschenrechten zu befassen? Bent, magst du mal anfangen?
Ja, gern. Also mit Menschenrechten, das war also sicher ideell ein Thema. Schon immer in der Schule hat es dann sicher im Geschichtsunterricht für mich angefangen. Mich hat das sogar so weit geführt, dass ich beschlossen habe, also obwohl ich jetzt dachte, mit dem Fach Jura komplett nicht unbedingt was anzufangen, aber zumindest öffentliches Recht zu studieren. Und zur Menschenrechtswoche bin ich über einen Mitbewohner in meinem Haus gekommen und freue mich also, mich jetzt auch dann aktiv für die Menschenrechte einzusetzen.
Und bei mir, gute Frage, also ich glaube, also zur Menschenrechtswoche, zur Hochschulgruppe bin ich irgendwie auch durch Zufall bin ich auf die gestoßen und da hat mir gedacht, oh voll cool und das hört sich richtig super an und das interessiert mich alles voll und ich glaube so generell ist es bei den meisten ja sowieso schon irgendwie, ja ich weiß nicht, schon mehrere Jahre so drin, dass man sich dafür interessiert und irgendwie sich damit beschäftigt und dann ja sich vielleicht auch irgendwann dann mal engagiert.
Und welche Bedeutung haben Menschenrechte für euch? Ihr seid ja dann, so ich das verstanden habe, auch schon länger dann in der Gruppe dabei.
Also die konkreten Menschenrechte haben sicher alle für sich einen hohen Wert. Aber was ich einfach so besonders finde, dass man mit den Menschenrechten so einen Katalog gefasst hat an unveräußerlichen Rechten, die also jetzt definiert sind und quasi auch unabdingbar sind, für die man aber doch irgendwie sich immer wieder einsetzen und kämpfen muss, damit sie auch tatsächlich für alle Menschen gelten und nicht ein Privileg der reicheren weißen Staaten der Welt sind. Und deswegen setze ich mich dafür ein, auch in diesem Verein.
Ja, also kann ich auch so unterschreiben. Ich finde auch vor allem, dass sollte ja eigentlich, also so Menschenrechte selbstverständlich sein, dass die überall gelten und für jeden und das ist es aber leider ja nicht immer und auch nicht überall und deswegen finde ich es einfach voll wichtig, so dass man ja sich das immer vor Augen führt, dass es eben doch nicht so gut läuft manchmal.
Ihr habt jetzt ja die Menschenrechtswoche vorbereitet und mitvorbereitet. Nächste Woche geht's los, wie gesagt. Wie verlief denn jetzt die Arbeit, insbesondere unter Corona-Bedingungen?
Natürlich alles online, was ziemlich schade ist, weil man sich dann ja dadurch nicht so gut kennenlernt, auch halt innerhalb der Gruppe. Aber sonst, finde ich, haben wir das eigentlich alle voll gut gemacht. Also wir haben uns halt wöchentlich immer online getroffen und dann miteinander besprochen. Dann haben wir ja verschiedene kleine Teams, die sich noch um einzelne Sachen kümmern, damit man halt die Aufgaben so ein bisschen aufteilt. Genau, aber ansonsten,
Ich persönlich muss sagen, ich bin auch super beeindruckt von unserem Team, wie wir das geschafft haben, in dieser Corona-Zeit diese Menschenrechtswoche, die nochmal ein Stück weit größer, länger ist als alle Menschenrechtswochen, die es zuvor gab. Es ist nicht mehr eine klassische Woche, die nur 6 Tage geht, sondern wir haben 12 Tage Menschenrechtswoche jetzt, also fast 2 Wochen. Und ich denke, ehrenamtliches Engagement in Corona-Zeiten ist wirklich nicht leicht, sich da untereinander gegenseitig zu motivieren, sich auch Wertschätzung zu zeigen, wenn man sich immer nur durch den Bildschirm sieht. Und ich bin aber total froh und also beeindruckt von unserem Team, wie wir da am Ball geblieben sind, alle uns gegenseitig unterstützt haben, organisiert haben, so strukturiert aufgeteilt haben, es geschafft haben, jetzt diese Menschenrechtswoche vorzubereiten, muss man ja sagen. Sie steht jetzt an und ich glaube, sie wird sehr spannend für uns alle. Und ich bin total froh, wie wir das also auch in Corona-Zeiten geschafft haben.
Ja, vor allem, weil man ja dann zu Corona-Zeiten ja also Uni ja schon online hat und dann ja sowieso schon den ganzen Tag vom Laptop sitzt und dann noch eine Hochschulgruppe online, ist natürlich auch nicht immer so einfach oder kann auch schon mal in den Nerven zerren. Und deswegen finde ich es eigentlich umso cooler und irgendwie umso schöner, dass es trotzdem alle so mitgemacht haben und dass es ja auch irgendwie Spaß und Freude bereitet.
Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt, es gab verschiedene Teams. Wo habt ihr denn eure Schwerpunkte gesetzt?
Also ich bin im Eröffnungsteam und organisiere quasi mit dem Team die Eröffnungsveranstaltung, alles, was sich darum dreht, also RednerInnen, jetzt haben wir ein Diskussionspanel, dann haben wir eine coole Moderatorin, die irgendwie uns dabei unterstützt, dann den Menschenrechtspreis, JurorInnen anschreiben und so weiter, genau.
Ich bin vor allem im Initiativenteam bei uns tätig, also im Initiativenteam stellen wir den Kontakt zu den Initiativen her, die bei uns dann ja letztlich irgendwie das Programm füllen in der Menschenrechtswoche und arbeiten mit denen am Programm, brainstormen und wenn sie dann selbst ihre Veranstaltung ausarbeiten, dann organisieren wir viel, schieben das zusammen, erstellen den Zeitplan, halten immer den Kontakt. Also es gibt ja natürlich ganz, ganz viele Nachfragen der Initiativen. Also wir betreiben viel E-Mail-Kontakt, aber es ist auch schön, weil bei unseren Initiativentreffen das dann auch, also ja, wie so ein Netzwerktreffen irgendwie läuft, neue Kontakte auch unter den Initiativen entstehen. Also das ist meine Teamarbeit. Ich glaube, ich kann für uns beide noch dazu sagen, dass wir darüber hinaus noch im Vorstand der Menschenrechtswoche sitzen und da führen wir sozusagen die Arbeit in unseren Teams ein wenig zusammen, behalten den Überblick. Denn es gibt noch zwei weitere Teams, Julia ist im Eröffnungsteam, ich bin im Initiativenteam, es gibt noch ein Finanzteam und ein PR-Team. In diesem Jahr, im nächsten Jahr gibt es vielleicht noch ein weiteres Team, wenn sie wieder in Präsenz
Abschlussfeier.
Stattfindet, die Abschlussfeier.
Die leider genau. Nicht stattfinden kann, aber gut.
Ja, in Präsenz ist die dann eine Runde mit Eröffnungsveranstaltung und Abschlussfest. Aber in diesen vier Teams dieses Jahr haben wir uns aufgeteilt. Im Vorstand werden die dann zusammengeführt. Aber wir haben auch ein wöchentliches Plenum, wo wir sowieso alle zusammensitzen. Also wir sind nicht ganz separat voneinander aktiv.
Also es gibt auch guten Austausch zwischen den Teams. Das ist keine abgeschlossene Sache.
Ja, definitiv. Ich hoffe, der wird noch besser. In Nicht-Corona-Zeiten zum Glück sind wir alle also zumindest teilweise unter uns auch privat ganz gut vernetzt, teilweise durchs Wohnumfeld, aber ich setze da auf die Zeit nach Corona, wo wir nicht nur Teambuilding online abhalten können, sondern uns auch sehen können, Bier trinken können. Bezüglich des Teambuildings wollte ich auch nochmal speziell einer Initiative in Tübingen danken, der World Citizen School, weil auch die, das fiel mir vorhin, als wir über Engagement in Corona-Zeiten geredet haben, noch ein, das zu erwähnen. Wir haben zweimal ein Teambuilding angeleitet von der World Citizen School gemacht und das hat uns sehr geholfen, zusammen als Team zu definieren, wer wir sein wollen und wo wir hin wollen.
Ist die Menschenrechtswoche auch Bestandteil der World Citizen School?
Also die unterstützen uns auf jeden Fall. Genau, also insofern.
Okay. Okay, dann schauen wir doch einfach mal auf die Menschenrechtswoche, die dieses Jahr jetzt stattfindet, beziehungsweise ja eigentlich sogar zwei Wochen sind es. Worum geht es denn ganz grob?
Also unser Thema ist Diskriminierung, wo Menschenrechte enden. Und genau, wie eben der Titel schon sagt, geht es um Diskriminierung mit Schwerpunkt auf Intersektionalität. Also für alle, die es vielleicht jetzt nicht direkt ein Begriff ist, ist quasi einfach, wenn Diskriminierungsformen überlappen und zusammen fungieren und nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Und da geht es erstmal drum, um verschiedene Diskriminierungsformen, was man da machen kann, was für Ansätze es gibt, was die Initiativen eben herausgearbeitet haben.
Ja, die Initiativen, genau, die leisten dann eben ihre Beiträge unter diesem Motto und aus ihrer Richtung. dazu alles steht unter dem Motto Diskriminierung. Wie sie es letztlich umsetzen, variiert sehr stark, aber alle finden einen Anknüpfungspunkt an einer Diskriminierungsproblematik und veranstalten ihre Veranstaltungen entlang dieses Anknüpfungspunktes.
Wie seid ihr auf das Thema gekommen als Gruppe? Wie ist das festgelegt worden?
Ich glaube, wir wollten ein wenig auch mit diesen klassischen Aufmerksamkeitszyklen uns es damit aufnehmen. Im letzten Jahr, das ist jetzt knapp über ein Jahr her, wurde George Floyd in den USA ermordet und es gab einen unglaublich großen Aufschrei und plötzlich beschäftigten sich alle mit Diskriminierung, vor allem natürlich mit Rassismus, aber ich hatte das Gefühl, dass es auch darüber hinausgeht, aber es war wie eine kurzzeitige Social-Media-Aufmerksamkeit darauf. Und uns war es jetzt wichtig, auch mit dieser Menschenrechtswoche so eine nachhaltige Auseinandersetzung damit zu tun, weil das ist natürlich also von Diskriminierung so vielen betroffenen Menschen, das reicht nicht, sich damit kurz auf Social-Media auseinanderzusetzen, sondern du musst das nachhaltig tun. Und deswegen wollen wir jetzt also diese Auseinandersetzung damit weiterführen.
Jetzt habt ihr ja Intersektionalität schon erwähnt. Danke auch für die Definition. Ich glaube wirklich, viele kennen den Begriff nicht so aus dem Alltag. Welche Diskriminierungsbereiche gibt es denn, die überlappen können? Kannst du da ein bisschen?
Oh, das können alle sein. Also das sagt ja quasi Intersektionalität aus. Also da gibt es gar nicht irgendwie die können oder die können nicht, sondern es geht ja eigentlich quasi eher darum zu schauen, okay, Diskriminierungsformen, die überlappen einfach, die können nicht getrennt voneinander betrachtet werden und die können auch nicht getrennt voneinander behandelt werden, sondern die müssen einfach interdependent zueinander behandelt werden und das ist eben genau das, was wir ja auch versuchen wollen, in der Menschenrechtswoche anzusprechen, dass man eben nicht nur von der einen Form oder nur von der anderen Form sprechen kann.
Das ist, glaube ich, auch eine Weitung der Perspektive auf Diskriminierungserfahrung, einfach Diskriminierungserfahrung nicht mehr isoliert zu betrachten voneinander, sondern zu erkennen, dass wenn sich Diskriminierungserfahrungen überlappen, die eine ganz unterschiedliche Wirkung auch entfalten, ganz anders für die Betroffenen wirken.
Genau, es gibt die Juristin Kimberly Crunchy, die hat quasi den Begriff der Intersektionalität, sie steht quasi dafür und hat es am Bild von so einer Straßenkreuzung verbildlicht, also wo verschiedene Diskriminierungsformen übereinander sich überschneiden. Auch das kann man natürlich kritisch betrachten, deswegen gibt es auch verschiedene Formen oder verschiedene Leute, die sagen, oh, man müsste vielleicht lieber von Interdependenzen sprechen, aber letztendlich ist es ja dieses Bild oder diese Vorstellung, die wir ja versuchen wollen, auch in die Köpfe von anderen Menschen irgendwie, dass man sich damit beschäftigt.
Um das vielleicht mal ein Beispiel und vielleicht dem klassischen Beispiel darzustellen, eine schwarze Frau ist von unterschiedlichen Diskriminierungsmechanismen, nämlich Sexismus und Rassismus, betroffen, während eine weiße Frau auch von Diskriminierung betroffen ist. Wo wir leben, von Sexismus definitiv, aber ihre Diskriminierungserfahrung, die der weißen Frau, ist sicher eine andere als die der schwarzen Frau.
Jetzt ist der Untertitel ja, was tun, wenn Menschenrechte nicht mehr gelten. Warum habt ihr diesen Untertitel gewählt, vor allem in Bezug auf Diskriminierung?
Naja, das ist ja quasi, Diskriminierung ist ja quasi dieses, was Menschenrechte, also das, ja, also ich finde, das ist quasi ja schon irgendwie einleuchtend, wenn Menschenrechte nicht mehr gelten, wenn man einander diskriminiert, wenn man einander irgendwie nicht akzeptiert und dagegen vorgeht, das ist ja gegen die Würde des Menschen und das ist ja eigentlich ganz fatal.
Wenn man darüber redet, wie oder sich überlegt, was Gefahren für Menschenrechte sind und wie Gefahren auf Menschenrechte wirken, dann kommt einem häufig irgendwie ein Staat in den Kopf, der durch staatliche Maßnahmen Menschenrechte in Gefahr bringt. Aber wenn wir mit Diskriminierung fragen, wenn mit dem Untertitel, wenn Menschenrechte nicht mehr gelten, dann fragen wir, ja, was hat Diskriminierung für einen Einfluss auf Menschenrechte? Und sorgt nicht auch Diskriminierung, ob jetzt von staatlicher Seite oder nicht, eben auch aus gesellschaftlichen Gründen, dafür, dass Menschen nicht mehr zu ihrem Recht gelangen, dort eingeschränkt werden. Und deswegen haben wir den Untertitel gewählt.
Jetzt ist ja auch, dass die Corona-Maßnahmen auch in Bezug auf Freiheitsrechte und Menschenrechte diskutiert werden. Habt ihr da irgendwie auch drüber diskutiert in der Vorbereitung?
Also wir haben für uns natürlich immer wieder, das Thema Corona ist natürlich omnipräsent. Wir mussten es natürlich für uns im ganzen letzten Jahr diskutieren, können wir uns treffen oder nicht. Wir haben uns kategorisch bis jetzt dagegen entschieden. Ich hoffe, dass wir das also auch demnächst schaffen werden, dann uns irgendwie mal draußen zu treffen. Aber auch für die Menschenrechtswoche mussten wir irgendwann entscheiden, ja, wie planen wir? Und da haben wir uns dann entschieden, eigentlich grundsätzlich zu entscheiden. Ich denke, später werde ich noch die Möglichkeit haben zu betonen, dass es doch noch 3 Veranstaltungen gibt, die nicht ganz online sind, sozusagen. Aber für uns ist das total wichtig. Wir haben Corona sehr ernst genommen. Wenn also durch Corona Menschen sterben, also eine Bedrohung, Corona ist eine Bedrohung für die Gesundheit, dann kommen sie auch nicht mehr zu ihrem Menschenrecht. Allerdings ist das natürlich eine wichtige Diskussion, die wir jetzt intern nicht geführt haben, aber diese Abwägungsdiskussion zwischen Freiheitsrechten, die sicher auch Menschenrechte sind und auch zu Recht wird diese Diskussion geführt, auch jetzt gerade besonders geführt, wo die Corona-Gefahr sinkt. Aber damit haben wir uns speziell nicht auseinandergesetzt.
Vielen Dank. Dann hatte ich noch eine Frage, und zwar die Menschenrechtswoche. Ihr habt ja vorhin schon erwähnt, ihr seid beide im Vorstand. Vorstand, das kennt man ja von Vereinen, und die Menschenrechtswoche ist ja auch ein Verein eingetragener. Könnt ihr erklären, warum ihr diese Vereinsform habt?
Die Menschenrechtswoche ist erst seit 2 Jahren als Verein registriert. was sehr Deutsches, sehr Bürgerliches, also beim Registergericht registriert als eigener, eingetragener Verein. Davor war es nur eine Hochschulgruppe. Ich war bei der Vereinsgründung zwar nicht dabei, aber ich meine, dass das Motiv war, die Menschenrechtswoche von einer reinen Hochschulgruppe abzuheben und zugänglicher zu machen für ein ganz breites Publikum, um eben nicht nur diese Hochschulblase zu erreichen, sondern auch noch viele weitere Menschen. Für uns macht das nur den Unterschied, dass wir eben noch Mitglieder im Verein haben, und diese Vereinsstruktur eben mit dem Vorstand, aber letztlich sind die Aktiven im Orga-Team und auch der Vorstand besteht nur aus Aktiven aus dem Orga-Team.
Ja, tatsächlich ist am Endeffekt, würde ich sagen, gar kein so großer Unterschied, außer dass es auf dem Papier steht.
Also sind immer noch vor allem Studierende.
Ja, genau.
Ja, im Orga-Team funktionieren wir wie eine Hochschulgruppe tatsächlich, ja.
Jetzt gibt es ja in Tübingen den berühmten Berg-Tal-Unterschied, also die Bergmenschen mit Studierenden mit ihren Naturwissenschaften und entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten und im Tal ja die Geisteswissenschaften eher und die so ähnlich sind, Sozialwissenschaften. Merkt man das bei euch?
Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also man kann schon gut, man merkt schon gut, was die Leute bei uns eher so studieren. Und ja, aber ich finde es immer sehr interessant, auch bei anderen Hochschulgruppen, es ist doch meistens irgendwie so, dass eine Richtung von Studium, ob Sozial-, Geisteswissenschaft, irgendwie doch mehr vertreten ist als Menschen, die irgendwie auf dem Berg studieren. Also auch bei uns merkt man das. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ich kann mir schon vorstellen, haben wir überhaupt jemanden, die auf... Doch, ich glaube, eine war von euch auf dem Initiativenteam, studiert auf dem Berg, ne?
Ja.
Aber sonst ist, tatsächlich sind fast alle unten im Tal und es ist auch schon ziemlich, ja, eher einheitlich von dem, was wir machen.
Ja, ich würde dem, glaube ich, auch zustimmen, aber schon sagen, dass wir durchaus auch Leute haben, die, also in Tübingen studiert man ja häufig im Hauptfach und Nebenfach, also es gibt auch Leute, die quasi auf dem Berg, also naturwissenschaftlich, aber man muss schon sagen, also ja, vielleicht ist es auch das Thema, wir haben auch sehr, sehr viele, die zumindest öffentliches Recht studieren, was irgendwie vielleicht verwandt ist. Und ja, tatsächlich also viele, viele gesellschaftswissenschaftlich orientierte Menschen.
Ja. Ja, was nicht heißt, dass wir uns nicht drüber freuen würden, wenn auch Leute zu uns kommen würden, die irgendwie was ganz anderes studieren.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist eine Riesenbereicherung, glaube ich. Wir würden das alle also sehr, sehr begrüßen. Ja.
Aber bis jetzt vor allem Gesellschaftswissenschaftler. Wäre schön, wenn auch von den anderen Fächern etwas mehr Einfluss käme. Wie angekündigt, wir wollten noch einen Blick auf die Planung der Menschenrechtswoche werfen. Was ist denn geplant?
Ja, ganz grob gesagt sind 12 Veranstaltungstage vom 7. bis 18. Juni, also beginnt jetzt am nächsten Montag, geplant. Wir haben 15 plus 2 Veranstaltungen, würde ich sagen. 15 plus 2 deswegen, weil wir 15 klassische Veranstaltungen haben und 2, die die ganze Woche im Rahmen der MRW stattfinden. Das ist eine Stadtrallye Queer durch Tübingen von Amnesty und ein Schaufenster im Weltladen zu Frauen im globalen Süden, Geschlechtergerechtigkeit und fairer Handel. Und die eine Veranstaltung wird von uns selbst veranstaltet. Ich glaube, da kann Julia drüber berichten. Das ist die Eröffnungsveranstaltung am Montag.
Dann berichte Julia.
Genau, und zwar haben wir uns dieses Jahr gedacht, weil wir normalerweise die Eröffnungsveranstaltung mit einer oder einem RednerIn haben, dass wir doch gerne, weil es online ist, ein Diskussionspanel machen möchten. Und ja, da haben wir uns dann hingesetzt, ein bisschen rumgetüftelt, ein bisschen geschaut, was kann man da machen, wen kann man einladen. Jetzt haben wir, glaube ich, echt ein ziemlich, ziemlich cooles, spannendes, interessantes Event organisiert. Und ja, unser Thema ist quasi Utopie 2121. Wie kann eine diskriminierungsfreie Gesellschaft in der Zukunft aussehen? Und wir wollen gerne einen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben 4 Diskutanten eingeladen. Das ist zum einen Kerstin Kastner, das ist Ben Salomo, Karamba Diaby und Rainer Schmidt, die genau ganz viel dazu erzählen können. Wir haben Unterstützung von einer Moderatorin von Anke Bruns und noch jemanden aus uns aus dem Team, von Jakob. Und genau, da kann man auf jeden Fall sich auch live dazuschalten. Wir streamen das auf YouTube. Man kann auch die ganze Zeit im Chat noch Fragen stellen. Die werden auch die ganze Zeit beteiligt. Von daher denke ich, wird das auf jeden Fall eine spannende Veranstaltung.
Kannst du vielleicht noch kurz die Diskutanten vorstellen? Ich glaube, die Namen sind nicht allgemein bekannt, leider.
Genau, und zwar haben wir einmal Kerstin Kastner. Kerstin Kastner ist seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag. Wir haben sie aber vor allem aufgrund ihrer Präsenzen in sozialen Medien eingeladen. Da teilt sie oder veröffentlicht sie viele Beiträge zu den Themen Feminismus, Gender, LGBTIQ-Community, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, sexualisierte Gewalt, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und macht auch viel zu Hate Speech im Internet. Genau, also ich denke mal, ja, Kerstin Kastner kann viel, viel erzählen, auch weil sie eben so auf Instagram so präsent ist.
Doch eine unglaublich beeindruckende Reichweite, glaube ich, ja. Über 300.000 FollowerInnen. Also.
Über 350.000 sogar, genau. Dann haben wir Karamba Diaby, er ist auch Mitglied des Bundestages und genau, arbeitet seit 2011 als Referent im Sozialministerium Sachsen-Anhalt. Moment. Also ist auch richtig viel im Bereich von Antidiskriminierungsarbeit aktiv, auch vor allem gegen Hate Speech sowie Antisemitismus und Feindlichkeit gegen Sintes und Ronja. hat auch schon viel eigene Diskriminierung erfahren und kann da auch viel von berichten, hat er erzählt. Dann haben wir eingeladen Ben Salomo. Ben Salomo ist in Israel geboren und Rapper und hat früher im Battle-Rap-Format Rap am Mittwoch gegründet und deswegen, also kennt sich deswegen in der Hip-Hop-Szene sehr gut aus und hat auch ein Buch geschrieben, Ben Salomo, Sohn des Friedens, und ist aktuell auch ja sehr aktiv einfach im Bereich Antisemitismus.
Zu Ben Salomo auch interessant zu ergänzen wäre vielleicht noch, dass er eben der Rap-Szene dann, aber nachdem er eine wirklich wichtige Institution mit Rap am Mittwoch gegründet hat, quasi den Rücken gekehrt hat, aufgrund eines wachsenden Antisemitismus, den er eben der Rap-Szene unterstellt, und hat sich deswegen ziemlich rausgezogen in den letzten Jahren.
Ja, genau, stimmt. Und er ist seit neuestem auch Preisträger des ersten internationalen Pforzheimer Friedenspreis. Genau. Und zu guter Letzt haben wir Rainer Schmidt eingeladen. Rainer Schmidt fehlt von Geburt an, beide Unterarme. Und ja, aber ist trotzdem super guter Tischtennisspieler. Er ist auch Dozent, Coach, Referent, Moderator, Kabarettist. War ganz lange Dozent am Pädagogisch-Theologischen Institut in Bonn. Und ist eigentlich freiberuflicher Referent und Pfarrer und setzt sich viel für die Themen Inklusion und Teilhabe, unsichtbare Barrieren und so weiter ein. Genau, da gibt es auch echt, falls man das nochmal nachgucken möchte, auf YouTube ganz viele lustige Videos von ihm. Also ich glaube, das wird echt eine sehr angenehme Gruppe und ja, sehr spannend. Vor allem kann man auch wirklich einfach Fragen in den Chat schreiben. Wir werden die ganzen Fragen vorlesen, die Fragen werden geklärt. Also es wird, ja, sehr interessant.
Kannst du noch mal wiederholen, wann die Eröffnungsveranstaltung stattfindet?
Das ist jetzt am Montag, um 18.30 Uhr fängt es an. Und am Anfang gibt es eine kleine Begrüßung zur Menschenrechtswoche generell. Und dann fängt die Diskussion an. Genau, und den Link findet man bei uns auf der Homepage. Einfach Menschenrechtswoche Tübingen. Und dann kann man da auf YouTube quasi sich das einfach anschauen.
Und damit beginnt auch die Menschenrechtswoche. Ben, du hast ja schon ein paar Veranstaltungen angesprochen, zum Beispiel die Stadtrallye von Amnesty International. Welche Veranstaltungen kannst du denn noch empfehlen?
Das fällt mir schwer, da jetzt einzelne rauszuholen. Ich möchte auch das gar nicht tun, so unbedingt, sondern ganz grundsätzlich sagen, was für vielfältige Angebote es gibt. Allein die Vielzahl der Initiativen mit den unterschiedlichen Schwerpunkten ist ein Indiz dafür. Ich kann gerne gleich Beispiele geben, wie sie sich damit auseinandersetzen, aber um einmal diese Vielfalt zu illustrieren, denke ich, darf ich sie kurz nennen, die Initiativen, die unser Programm füllen bei der MRW. Es ist eben neben Amnesty, dem Weltladen, und Verstrickt, auch UNICEF, JDF, die Feminismen-Hochschulgruppe, Medinetz, IJM, die Grüne Jugend, die LHG, die UN-Hochschulgruppe, Viva Con Aqua, Sisters, Oikos, Female Fellows, Start With A Friend, ELSA, One, und abschließend und auch mit der letzten Veranstaltung der MRW am Freitag, den 18., veranstalten Women Without Borders. So dass wir in diesen 12 Tagen jeden Tag mindestens eine Veranstaltung haben. Eben sprach ich davon, dass wir quasi 15+2 Veranstaltungen haben. Die angesprochene Stadtrallye Queer durch Tübingen von Amnesty und das Schaufenster im Weltladen sind quasi permanente Veranstaltungen, die sich über die ganze MRW ziehen. Deswegen habe ich die mal exkludiert. 15 Veranstaltungen haben wir, die live stattfinden, für die man sich auch auf unserer Webseite MRW Tübingen ganz einfach anmelden kann, dann den Link dazu bekommt. Aber auch von den 15 muss ich nochmal eine besonders hervorheben, weil die sich ganz wacker gehalten hat, nicht online zu veranstalten. Das ist die Veranstaltung vom Weltladen und Verstrickt im Arsenal am Sonntag, den, ich glaube, 11. Juni ist das. Nee, 13. Juni.
Ja, 13.
Sonntag ist der 13. Juli, ein Matinee um 11.30 Uhr morgens oder mittags, je nachdem, wie man es nimmt, bei dem es um Arbeitsbedingungen in Bangladesch geht. Der Film heißt Made in Bangladesch und es gibt ein Filmgespräch. Für diese Veranstaltung ist auch das Spezielle, dass man sich da nicht bei uns auf der Website für anmeldet, sondern beim Kino Arsenal. Ich glaube, es kostet zwischen 3 und 5 €. Es hängt davon ab, wie viel man bereit ist zu geben. Aber das ist quasi die wackere Veranstaltung, die live und in Präsenz stattfindet. Ansonsten bieten die alle unsere Initiativen sehr, sehr spannende Veranstaltungen online an. Eine Zeitleiste findet man auf unserer Website mit den Titeln und auch Beschreibungen der Veranstaltung.
Jetzt geht es ja bei euren Veranstaltungen, wenn man die anschaut, kriegt man den Eindruck, es geht sehr, sehr oft um Frauenrechte. Hat das einen Grund, dass das doch ein Schwerpunkt ist?
Ja gut, also geht ja oft um Frauenrechte, aber eben auch um Frauen mit anderen Diskriminierungsformen, die quasi zusammen agieren. Also ja, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht super beabsichtigt von uns war, sondern eher die Initiativen quasi den Schwerpunkt darauf gelegt haben. Also wir haben ja eigentlich keine Vorgaben gegeben, sondern wir haben ja das Motto weitergegeben, um was sich das quasi dreht, was uns wichtig ist, was das Thema ist. Und dann durften die Initiativen von sich aus selbst ein Programm zusammenstellen, eine Veranstaltung machen. Und das ist ja doch auch sehr unterschiedlich. Aber sonst haben wir da eigentlich nicht so die Hand mit im Spiel gehabt.
Ja, ich denke auch, es sind vor allem, also liegt an unseren Initiativen, die da die Schwerpunkte legen. Aber ich denke auch grundsätzlich kann man ja erkennen, dass es Veranstaltungen zu Frauenrechten geben muss, zu der Diskriminierungsform, Sexismus, Misogynie, weil in vielen Köpfen, vorhin habe ich auch mal die Aufmerksamkeitszyklen erwähnt, dass das Thema nicht präsent ist, einige in letzter Zeit sogar überhaupt eine Dringlichkeit negieren. Und ich freue mich, dass es eben viele Veranstaltungen zum Thema gibt während unserer Menschenrechtswoche, weil auch bezüglich der Diskriminierungsform des Sexismus, glaube ich, haben wir alle eine Verantwortung, uns mit ihr auseinanderzusetzen. Und dafür bieten unsere Veranstaltungen, beziehungsweise nicht unsere, sondern die Veranstaltungen der im Rahmen der MRW veranstalteten Initiativen zum Beispiel, sind als sich explizit mit Sexismus auseinandersetzende Veranstaltung. Die Veranstaltung von One und den Feminismen am Samstag, den 12. Hervorzuheben, ist eine sehr interaktive Veranstaltung. Ein Pubquiz veranstalten sie mit dem Thema Armut ist sexistisch, aber auch zum Beispiel die Veranstaltung von Sisters, Gender, Class, Race, Prostitution als Ausdruck sozialer Ungerechtigkeit, Ungleichheit. Aber sonst veranstalten auch die Female Fellows ein Running Dinner. Die Female Fellows setzen sich auch explizit dafür ein, dass migrantische Frauen in Deutschland schnell einen Anschluss über so eine Art Buddy-Programm bekommen. Genau.
Womit wir auch wieder bei der Intersektionalität wären. Diskriminierung aufgrund von Herkunft und aufgrund von Geschlecht.
Ja, definitiv. Definitiv. Ein Beispiel dafür, wie das verbunden wird in den Veranstaltungen, waren ja die beiden Veranstaltungen, die ich gerade gesagt habe. Also wenn man sagt, Armut ist sexistisch, wie du gerade schon sagtest, da verbinden die Veranstaltungen One und Feminismen das sehr geschickt. Aber auch eben Sisters, die also Prostitution als Ausgleich für sozialer Ungerechtigkeit betrachten, bringen da ja auch selbige beide Aspekte zusammen.
Jetzt habt ihr, wir haben ja viel über Sexismus gesprochen und Diskriminierung aufgrund Sexismus. Es gibt viele Veranstaltungen dazu, alle zu finden auf der Seite der Menschenrechtswoche. Welche Diskriminierungsformen werden in der Menschenrechtswoche noch angesprochen?
Uff, das sind ganz schön viele. Also ich würde sagen, eine ganze Bandbreite. Also ja, wie wir gerade hatten, Sexismus, Klassismus, Rassismus, Antisemitismus, Ableismus, aufgrund von Religion, aufgrund von Herkunft, aufgrund von, was fällt mir jetzt noch ein? Ja, auch Diskriminierung Richtung globaler Süden, globaler Norden auf jeden Fall auch. Was noch, Bent?
Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine neue Diskriminierungsform durch die Klima, durch den Klimawandel verursacht. Das kann man schwer isoliert betrachten. Das ist auch eine Thematik, globaler Süden, globaler Norden. Es gibt Menschen, die leiden da weniger drunter als andere. Aber ich glaube, Julia, das kannst du auch erwähnen, auf jeden Fall bei unserer Veröffnungsveranstaltung sitzen ja auch vier Menschen zusammen, die alle unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen hauptsächlich erlebt haben und das zusammen reflektieren können.
Ja, klar, auf jeden Fall, das stimmt. Also ich denke, das wird eben vor allem deswegen ganz spannend, weil da ganz, ganz viele Diskriminierungsformen zusammenkommt, jeder was anderes erzählen kann. Also ja, wie ich gerade schon aufgezählt habe. Es waren eigentlich quasi auch fast alle die bei der Eröffnungsveranstaltung irgendwie vorkommen, auch Homofeindlichkeit ja auch noch ganz vorne dran.
Amnesty macht ja auch eine Rallye zu queeren Standorten, wenn ich es korrekt weiß, ja. Genau, euer Untertitel ist jetzt ja, wie schon erwähnt, was tun, wenn die Menschenrechte nicht mehr gelten. Ihr habt auch Veranstaltungen, bei denen man konkrete Ratschläge mitnehmen kann.
Da gehe ich stark von aus. Also ich habe mir natürlich bis jetzt die Veranstaltungskonzepte angeschaut, aber da unsere Initiativen ja alle sich eben konkret und aktiv eben einsetzen, denke ich, ist es auch, wenn man deren Veranstaltung besucht, kann man da sehr wertvolle Tipps eben dazu erlangen, wie man da aktiv werden kann, was man tun kann, um Diskriminierung als Gefahr für die Menschenrechte entgegenwirken zu können.
Auf jeden Fall und vor allem auch bei, ich mache nochmal kurz Werbung für unsere Veranstaltung, auch bei unserer Veranstaltung quasi, werden wir am Ende darauf eingehen, was für Tipps unsere Diskutanten haben. Also da kann man auch ganz fleißig mitdiskutieren im Chat, aber wir werden sie auf jeden Fall auch im vierten Block, also quasi am Ende der Diskussion, fragen, wie man quasi, welche Herausforderungen gibt es, wie kann man diese Herausforderungen bewältigen, was kann ich als Individuum machen. Genau, also ich glaube, da kann man echt einiges dann schon mitnehmen und gucken, wie man hier und da was umsetzen kann.
Vielen Dank. Hoffen wir doch, dass wir da was mitnehmen können an Maßnahmen und Tipps. Geht ihr selbst zu den Veranstaltungen? Schaut ihr euch sie zu Hause an?
Ja, auf jeden Fall. Also bei unserer eigenen auf jeden Fall und bei anderen bin ich hier und da auf jeden Fall auch mal dabei. Also alle kann ich mir nicht angucken, weil dann ja doch ein bisschen Uni auch dazu kommt. Aber doch, also ich glaube, wir sind alle selber neugierig, was die Initiativen da auf die Beine gestellt haben.
Ich versuche mir auch so viele Veranstaltungen wie möglich zu geben. Ich habe tatsächlich keine im Kopf, wo ich sagen würde, das interessiert mich kein Stück. Sondern im Gegenteil, ich habe so viele, die mich brennend interessieren. Ich muss fast innerliche Abwägungen betreiben, welche ich machen kann, welche nicht. Leider nimmt die Uni keine Rücksicht auf Menschenrechtswoche und auch ich habe jetzt gerade zwei Essay-Abgaben, aber das tut nichts zur Sache. Diese Veranstaltungen sind so großartig. Ich habe so Bock drauf, das hat eine gewisse Priorität auf jeden Fall. Also ich werde einige besuchen, ja.
Und im nächsten Jahr soll ja die Menschenrechtswoche dann vielleicht auch wieder komplett in Präsenz stattfinden. Seid ihr wieder dabei?
Auf jeden Fall. Also ich bin definitiv dabei. Mir macht das so viel Spaß. Und vor allem, wenn es dann noch präsent ist, natürlich noch besser, noch schöner. Ich glaube, ja.
Ja, ich glaube, ich verpflichte mich dann hier im Interview auch schon mal. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich sagen, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird, dass ich im nächsten Zyklus das nochmal angehe. Eben, weil das nochmal eine ganz andere Sache wird mit einer hoffentlich präsenten MRW. Und ich mich drauf freue. Wahrscheinlich auch wieder in einem bisschen veränderten Team, aber das macht es ja noch umso interessanter.
Immerhin zwei Konstanten. Ihr habt uns euer Wort gegeben. Ja, die Menschenrechtswoche 2021, vor allem leider virtuell, nicht in Präsenz, aber wir hoffen doch, dass es nächstes Jahr dann klappen wird und die Pandemie es zulässt. Die Termine und gibt es auf der Seite der Menschenrechtswoche im Internet unter mrw-tübingen.de.